England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Sag mal, Klaus, hast du dich auch schon mal gefragt, warum die Engländer so angezogen sind, wie sie angezogen sind?
Weil sie auf einer Insel leben.
Ah, gute Idee. Trotzdem, die genaue Analyse des britischen Kleidungsbildes kommt gleich bei uns. Achtung, Satire! Heute, wie gesagt, haben wir eine ganz besondere Britpod-Folge, nämlich eine für Fashion-Victims oder jeden, der schon mal bei 17 Grad im englischen Regen dachte, ja, das ist genau das richtige Wetter für Shorts und Flipflops.
Ja, denn heute sprechen wir über typisch englische Kleidung, also über Leute, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem Jane Austen-Roman oder vom Fußballpub gegenüber. Und oft ist das derselbe Mensch.
Ich glaube, jeder von uns hat sich doch schon mal gefragt, warum tragen die Briten, vor allem natürlich auch der Adel, eigentlich Kleidung, die aussieht, als hätten sie sie schon vor dem Empire gekauft und nie wieder gewaschen?
Weil das Tradition ist. Denn auf der Insel gilt, if it still smells of horse, it's heritage. Schon faszinierend, wie viel Bedeutung Kleidung auf der Insel hat. Vom Hut bis zum Schuh ist alles eine soziale Landkarte.
Na ganz genau. Der Hut verrät natürlich deine Klasse, der Schuh deinen Beruf und der Polunder deine politische Orientierung.
Und die Golfkleidung, wo bleibt die?
Na, die zeigt natürlich, dass du Freizeit hast, aber trotzdem Regeln brauchst.
Und selbst beim Entspannen trägt man gerne Krawatte.
In England ist Mode eben kein Ausdruck, sondern eine Verpflichtung. Also beginnen wir doch mal mit dem Klassiker, dem Tweed. Das ist ein Stoff so britisch, dass man ihn eigentlich nur tragen darf, wenn man entweder A, ein Herrenhaus besitzt, B, mindestens einen Hund namens Baxter hat oder C, aussieht, als würde man gleich ein Sahnenrennen kommentieren.
Ja, Tweed ist das Chamäleon der britischen Oberklasse, lieber Alex. Er sagt, ich jage Füchse, aber nur, wenn es Biofüchse sind. Und ich besitze zwar einen Tesla, aber trotzdem eine Schrotflinte.
Zum Glück gibt's ja noch eine zweite modische Säule des Empires, nämlich den englischen Blazer. Den liebst du doch auch, Klaus. Ich sehe dich immer wieder damit rumlaufen, oder? Goldknöpfchen inklusive.
Aber ja, nur, ein Blazer ist kein Kleidungsstück, es ist eine Lebenseinstellung.
Ja, natürlich, den englischen Gentleman mit Blazer erkennt man doch daran, dass er auch bei 32 Grad im Schatten noch Knöpfe aus Messing trägt mit dem Wappen seines Ruderclubs von 1874, den es wahrscheinlich längst schon nicht mehr gibt.
The blazer is an integral part of every gentleman's wardrobe and every man should have at least one. So what exactly is a blazer?
Der Blazer gehört zur Garderobe eines Gentlemen. Jeder Mann sollte wenigstens einen besitzen. Laut Wörterbuch ist der Blazer ein Jackett mit nicht dazu passender Hose, auch geeignet für britische Schulkinder und Sportteams. Der Blazer ist tatsächlich eine eigenständige Jacke mit unterschiedlichen Farben. Die Hosen dazu in Kammgarn, Flanell oder sogar gestreift. All das ist eine Blazer-Kombination. Der Blazer selbst ist einfarbig, wie das Marineblau, oder kräftig gestreift.
Even tweed or striped trousers, and it would all qualify as a blazer combination. A blazer is either a jacket with a solid color, such as a navy blue I'm wearing here, or it could be of stripes, usually bold stripes, not a pinstripe, not a chalk stripe. Anything else, like houndstooth, checks, is not a blazer.
Ein Hahnentrittmuster wäre kein Blazer. Die meisten Blazer heute sind einfarbig marineblau. Man findet sie auch in Flaschengrün, Rot oder gebrochenem Weiß. Gestreifte Blazer gibt es in Kombination mit Weiß, Blau, Rot und Gelb, abhängig vom jeweiligen Club oder Verband.
Ein Blazer macht eben aus jedem Mann sofort einen Sir, selbst wenn er eigentlich Horst aus Wanne-Eickel heißt. Denn das ist der Trick. Der Blazer ist britische Tarnung. Nichts anderes. Man sieht aus wie ein Duke und darf trotzdem noch zum Bäcker gehen.
Das nennt man dann Upper-Class-Camouflage.
Ja, wusstest du, dass der Blazer ursprünglich von der Royal Navy kam?
Ja, natürlich, denn ganz ursprünglich war der Blazer eine Uniformjacke auf dem königlichen Schiff HMS Blazer. Blazer geschrieben, daher auch der Name.
Ja, genau. Und die dachten natürlich, wenn wir schon absaufen, dann wenigstens stilvoll.
Britischer Pragmatismus eben. Regen, Wind, Untergang, aber die Knöpfe poliert.
Kommen wir zur Damenwelt. Der typische englische Rock.
Ach ja, das ist doch dieses elegante Statement zwischen Internatsuniform und Landpartie bei 12 Grad Nieselregen.
Ja, ja, die Engländerin trägt ihn aber mit Würde und mit Gummistiefeln.
Na, oder im besten Fall mit einem Terrier an der Leine.
Das ist dann die britische Dreifaltigkeit. Das ist was ganz anderes. Rock, Hund, Regenschirm.
Und alle drei sind immer kariert.
Das Faszinierende am englischen Rock, er ist nie aufdringlich. Er signalisiert, ich bin feminin, aber wetterfest.
Während der Blazer sagt, ich habe Siegel gehisst, aber bleibe am Boden. Understatement mit Stil. Am Ende steht man doch sowieso im Regen mit einem Blazer oder einem Rock, einem Schirm und einem Lächeln. Man denkt sich, na gut, wenigstens wollen wir doch ordentlich aussehen.
Naja, das ist eben der Unterschied in Europa. Während der Italiener posiert, überlebt der Engländer.
Das krasse Gegenteil im britischen Alltag ist die Pub-Mode. Das ist so eine Moderichtung, die zwischen ich gehe nur mal kurz was trinken und ich lebe seit 3 Tagen auf diesem Barhocker hier pendelt.
Kennzeichen Jeans, T-Shirt mit Bandlogo, meist zu Who oder Oasis, und Schuhe, die alles gesehen haben, wirklich alles. Und der Clou, diese Outfits sind nie geplant. Sie passieren einfach, wie Brexit oder wie das britische Wetter.
Na, ganz anders dagegen die Krone des britischen Stils, die königliche Garderobe. Die Queen zum Beispiel, die hat ja Farben getragen, die selbst Flamingos neidisch gemacht haben müssen. Man konnte sie aus 3 Meilen Entfernung erkennen, immer natürlich mit Hut. Ich bin irgendwo sicher, die hat sogar im Bett ihre Hüte getragen.
Ja, und Handtasche. Aber nicht nur für Lippenstift, sondern als Geheimcode. Tasche links, Gespräch nett. Tasche rechts, Leibwächter, bitte entfernen Sie diesen Premierminister.
Und der gute König Charles III., also dem seine Anzüge sind so britisch, dass sie wahrscheinlich mit eigenem Stammbaum daherkommen.
Nein, sie stammen aus der Savile Row. Das ist der Vatikan der Herrenmode, nur mit mehr Nadeln und weniger Sünden.
Na, andererseits soll er auch ein bisschen geizig gewesen sein, unser jetziger guter König, denn seine Barberjacken, die haben angeblich Jahrhunderte überlebt.
Die gute alte Barberjacke, geboren im Norden Englands aus Ölzeug und britischem Trotz. Sie sollte ursprünglich Fischer trocken halten.
Na, und heute trägt sie jeder, der in der Stadt so tun will, als habe er mindestens 3 Jagdhunde und ein Cottage in Cornwall.
Ja, und natürlich riecht die Jacke nach, ja, wie soll man sagen, nach Abenteuer, Meer und Öl und nach Erfahrung.
Aber manchmal auch wirklich nur nach nassem Hund. Die Barber ist ja schließlich gewachst, was bedeutet, sie ist wasserdicht, sie ist winddicht und sie ist auch geruchsdurchlässig.
Ja, aber sie altert mit Würde. Jede Falte, jeder Kratzer erzählt eine eigene Geschichte.
Und das Beste, wenn es regnet, dann glänzt sie auch noch. Und wenn es nicht regnet, ebenso.
Ja komm, das nennt man Patina, lieber Alex. Kein Designer der Welt kriegt das so hin. Nur das englische Wetter. Eine echte Barber darf man natürlich auch nicht waschen, nur wachsen.
Ja genau, das ist dann das englische Lebensmotto. Don't clean it, polish it.
Kommen wir zur Welt der britischen Hüte.
Ja, der britische Hut, das ist ja ein ganz eigenes Universum. Von der Melone bis zum Flatcap, vom Fascinator bis zum Zylinder. Jede Kopfform bekommt ihr eigenes kleines Königreich.
Und jede gesellschaftliche Schicht ihren eigenen Deckel. Der Adlige trug die Melone, der Gärtner die Flatcap.
Naja, die Melone ist ja eigentlich das Symbol des britischen Understatements. Ein Hut, der sagt, ich bin seriös, aber wenn nötig, kann ich damit auch jemanden verprügeln.
Naja, das hat schon John Steed in mit Schirm, Charme und Melone bewiesen. Stylisch, charmant. Doch der Hut blieb immer trocken, egal wie das Wetter war.
Naja, und dann eben noch die Flat Cap, das unvermeidliche Accessoire des englischen Landmannes. Die sieht aus, als sei sie ursprünglich entworfen worden, um Kaninchen zu erschrecken.
Ja, aber sie ist Kult. In Yorkshire zum Beispiel wird man ohne Flat Cap gar nicht als Mensch gezählt.
Ja, ganz zu schweigen vom Fascinator beim Pferderennen. Diese Mini-Hüte, die aussehen, als hätten sie eine außerkörperliche Erfahrung mit einem Pfauenrad gemacht.
Ja, ein Mode. typisches Rätsel. Wie bleibt das Ding eigentlich am Kopf? Mit britischem Humor?
Nein, mit Spucke, Haarnadeln und aristokratischer Selbstüberschätzung.
Once again, that Royal Ascot is as much about fashion as it is
here today at Ascot, and also in the trade, in the millinery trade, we call it Ladies' Day. Everybody looks extraordinary.
Diesen Tag in Ascot nennen wir Ladies' Day. Jede Frau sieht hinreißend aus. Es gibt kleine Hüte, Fascinators, und sehr große Hüte, $500 oder Pfund wert, in vielen Farben. Die britische Hutkunst geht um die Welt, ob bei Rennen hier oder in Paris, Dubai oder Melbourne. Hüte und Pferderennen gehören zusammen. Dank der königlichen Familie, vor allem Queen Elizabeth, wurden Hüte Teil des Rennens.
It's extraordinary, and lots of color as well. British millinery really goes around the world and it follows horse racing. So whether you're here or in Paris or in Dubai or Melbourne or the Kentucky Derby, that's why hats and racing go together. And largely because of the royal family and late Queen Elizabeth, millinery really became part of and a symbol of racing.
I always think the bigger the hat, the
better. Ja, je größer der Hut, desto besser. Wie heute.
Yeah, everyone looks incredible.
Ein anderer britischer Fetisch sind Schuhe.
Oh ja, denn in England gilt doch das ungeschriebene Gesetz, man erkennt den Gentleman an seinen Schuhen und den Schurken an seinem Sockenloch.
Ganz genau. Ein Brite kann sich über vieles hinwegsetzen, aber niemals über ungeputzte Schuhe. Ein Kratzer auf dem Leder ist schlimmer als ein Kratzer im Ruf.
Naja, und britische Schuhe, bitteschön, sind Kunstwerke. Rahmen genäht, handpoliert und auch so schwer, dass man sie notfalls als Türstopper verwenden könnte.
Ja, oder als Waffe im Pub.
Richtig. Und während doch der Italiener seine Schuhe tanzen lässt, stampft der Brite sie ein mit Graffitas.
Shoes are a foundational piece of a well-dressed man's wardrobe. Because no matter how expensive your wardrobe is,
Schuhe sind das Fundament der Garderobe eines gut gekleideten Mannes, denn ein schlechtes Paar Schuhe kann alles ruinieren. Deshalb gibt es die meisten traditionellen Schuhe in Farben von Schwarz, Burgunderrot, Ochsenblut, Dunkel- oder Hellbraun, Beige oder Schokoladenbraun. Diese Farben lassen sich leicht kombinieren und sind Klassiker.
Easy to combine, they don't stand out too much, they provide a bit of contrast and are just considered to be classics.
Legendär sind ja die Brogues, diese geschnörkelten Lederschuhe, mit denen man früher durchs Moor lief. Praktisch, elegant und mit Löchern, damit das Wasser ablaufen konnte.
Ah, also quasi die stilvolle Version des Gummistiefels.
Nur, dass man mit den Brogues in den Gentleman's Club darf. Mit Gummistiefeln allerdings nur, wenn man Boris Johnson heißt.
Ja, oder wenn man sie zu 800 Pfund bei Harrods gekauft hat.
Nein, mein Lieber, selbst dann nicht. Erinnere dich, in unserem Club durfte nicht mal unser Freund, der Star-Tenor Jonas Kaufmann, mit schicken Sneakers.
Na, das stimmt auch wieder. Dann reden wir doch mal lieber übers Wetter. Denn in Großbritannien diktiert doch bekanntlich das Wetter auch den Modestil.
Richtig. Der wahre Designer des britischen Looks ist nämlich nicht Severo, es ist der Himmel über London.
Ja, und deswegen hat der Engländer auch das Zwiebelprinzip perfektioniert. 3 Lagen Kleidung für Sonne, Regen und spontane Apokalypse. Ein Schal im Sommer? Natürlich. Kurze Hose bei Nieselregen? Selbstverständlich, man weiß doch nie.
Auch im Urlaub erkennt man den Engländer sofort. Nicht am Akzent, nein, sondern an seinem Sonnenbrand.
Ja, genau, dieser typische Lobster-Look. Du weißt ja, weiß-rötliche Haut durch den Sonnenbrand und die weißen Tennissocken in Sandalen, weil man ja seinen Stil nicht ablegt, nur weil es heiß ist.
Ich sag ja immer, der Engländer trägt nicht Mode, er überlebt sie.
Und das sogar noch mit einem Lächeln im Gesicht, denn das ist doch das größte Geheimnis unserer Freunde auf der Insel. Das britische Selbstbewusstsein. Man trägt, was man will und tut so, als wäre es Absicht. Also, was lernen wir nun aus der Welt des britischen Stils?
Dass Mode auf der Insel nicht nur Stoff, sondern auch Geschichte, Humor und Wetterbericht ist. Dass man Tweed tragen kann, ohne Jäger zu sein. Und dass man im Trainingsanzug trotzdem königlich wirken kann, wenn man es mit Überzeugung tut.
Na, vielleicht ist das doch der wahre Kern des britischen Dresscodes. Ein bisschen Downton Abbey, ein bisschen EastEnders und ein Schuss James Bond. Oder wie der Engländer sagen würde, Whatever works, as long as you look smashing, darling.
Also, bleiben Sie stilvoll, bleiben Sie britisch.
Oh, und denken Sie dran, Mode vergeht, aber der Tweet kratzt ewig. Cheers, meine Lieben, und bis zur nächsten Folge von Britpod.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.